Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, Flori, dann starten wir den Livestream und die Aufnahme. Und zunächst einmal ganz herzliche Grüße von den Urlaubern, insbesondere vom Adnan, der mit seiner Familie auf Island ist, Reykjavik. Hat mich gerade vorher noch angerufen und gebeten, dass ich euch in jedem Fall einen schönen Gruß ausrichte. Ich werde von ihm versorgt regelmäßig. Und da habe ich Bilder von ihm in der blauen Lagune mit einem weißen Creme im Gesicht. Ich habe dann gefragt, was er da macht. Naja, das soll angeblich schöner, jünger machen. Also geht es einmal davon aus, dass ein ganz schöner, junger Mann wieder zurückkommt aus Island dann. Na, Adnan, wir grüßen dich ganz herzlich. Wir hoffen nur, dass du nicht zu schön wirst, weil Hochmut käme ja vor dem Fall. Ja. Wollen wir mal alle Hallo sagen zum Adnan und zur Francesca und zum Alfred? Hallo. Hallo. Jetzt darf ich den Micky auf die Bühne bitten. Er wird uns zum Start dieses Gottesdienstes eine kleine Passage vorlesen. Micky, wenn du so nett bist und stellst dich vor mich hin da. Jetzt bist du aber schon richtig gewachsen beim letzten Mal. Da warst du nur bis zum Gürtel. Jetzt bist du schon bis zum Hals.
Naja. Okay. Gebet um Einblick in Gottes Größe und Macht. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herr Jesus ist. Und was für eine Liebe in allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehört.
Passt. Super. Ja. Micky, klasse. Extra Applaus für den Micky. Das hat er sehr schön gemacht. Bravo. Vielen Dank. Ja, wir wollen noch beten. Vater, öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort empfangen, weil dein Wort ist Geist und Leben. Für heute, für morgen, für die ganze Woche. Danke, himmlischer Vater, dass wir dir jetzt dienen dürfen, dass du uns dein Wort schenkst. Offenbarung, Einsicht, Weisheit. Und dafür danken wir dir. Wir wollen dich ehren, dich loben und dich verherrlichen, allmächtiger Gott. Amen. Ja, wir haben heute ein herrliches Thema, ein wirklich herrliches Thema, und zwar unsere Herrlichkeit in Christus. Ich möchte heute erreichen, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir die Hoffnung erkennen, die wir in Christus Jesus haben. Welche Herrlichkeit uns erwartet. Manches Mal magst du vielleicht enttäuscht sein, frustriert sein, vielleicht sogar, weil du jetzt momentan keine Herrlichkeit hast und du bist vielleicht auch enttäuscht von Gott, weil er dir jetzt nicht das gibt, was du erwarten würdest von Gott. Aber wir dürfen erkennen, dass Gottes Herrlichkeit unsere Hoffnung ist. Dass Gottes Herrlichkeit unsere Hoffnung im Himmel ist. Wir werden auf ewig die Herrlichkeit Christi haben. Wir werden sein, wie er ist. Die Susanne hat es uns gerade gelesen. Wenn wir ihn sehen, werden wir erkennen, dass wir sind, wie er ist. Diese Welt erkennt uns heute nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und das wird uns helfen heute über all die Herausforderungen, die uns begegnen. Weil es ist so in der Zeit der Gnade, wo Gott Kinder sich zurüstet, die Braut Christi, Brüder und Schwestern von Jesus Christus, Gottes Kinder. In der Zeit sind wir in der Charakterschule Gottes und Gott lässt Dinge zu, damit wir standhaft werden, damit wir zunehmen im Glauben und an Charakterfestigkeit, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Gottes Plan ist jetzt für unser Leben auf dieser Erde, bevor er uns in den Himmel holt, Gottes Plan ist für diese Zeit, Zurüstung. Mancherlei Herausforderung, mancherlei Betrübnis, mancherlei Dinge, aber es muss uns letztlich zum Besten dienen. Warum? Weil wir Gott lieben Dieses herrliche Thema haben wir gegliedert in folgende Kapitel. Zunächst, was ist unser Ansporn? Was spornt uns immer wieder an in jeglichen Herausforderungen? Dann, was betet der Apostel für die Gläubigen, auch für dich und für mich? Das ist ein Gebet, das für dich und für mich gilt, auch. Dann die Majestät Christi. Erkennst du die Majestät Christi? Für diese Welt ist er König, wie wir gerade gelesen haben. Für uns ist er Herr und Bruder. Für diese Welt ist Gott Gott, für uns ist er unser Vater. Welche Perspektive, Geschwister. Er ist unser Vater und Jesus ist unser Bruder. Aber wir wollen trotzdem die Majestät Christi erkennen. Wir wollen erfassen, was unsere Hoffnung ist. Worauf dürfen wir hoffen? In all den Herausforderungen, all den Problemen. Es gibt einen Kampf um diese Hoffnung. Es geht um den guten Kampf des Glaubens. Wir haben einen Kampf zu erwarten. Der Apostel Paulus führt uns dies ganz deutlich vor Augen. Und schließlich auf Basis unserer Hoffnung, durch den Kampf hindurch, unsere Vollkommenheit in ihm. Wir werden so sein, wie er ist. Amen. Freude drauf. Was ist unser Ansporn? Paulus und Timotheus, beide schreiben diesen Brief. Ich habe ganz einfach nur zwei Kapitel aus einem Brief genommen, aus dem Kolosserbrief. Und schau mal, wenn wir uns ein bisschen tiefer befassen mit nur zwei Kapiteln aus einem Brief, was für eine Perspektive uns der Geist Gottes hier vermittelt. Und Paulus und Timotheus ermutigen die Christen in Kolosse. Dahin ist dieser Brief gerichtet. Kolosser 1,3. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Zunächst einmal bedankt sich der Apostel bei Gott für die Geschwister. Interessanterweise hat nicht er das Evangelium in Kolossä verkündigt, sondern wahrscheinlich einer seiner Mitarbeiter, den er auch erwähnt. Aber nicht der Paulus. Der Paulus war nie in Kolossä. Aber er freut sich und er betet für die Geschwister dort, weil der Herr Jesus sagt uns das im Johannes Kapitel 17 in dem hohen priesterlichen Gebet, dass die Menschen, die ihm Gott gegeben hat, Gott gehören. Du gehörst Gott und er hat dich dem Christus gegeben. Du bist dem Herrn Jesus und seinem Leib hinzugefügt. Du gehörst jetzt zum Christus. Und jetzt betet er und dankt Gott für die Geschwister, die Gott ihm oder die Gott hinzugefügt hat dem Leib Christi in der Gemeinde in Kolossä. Denn, Vers 4, wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn er hier von lebendigem Glauben spricht, dann haben sie offensichtlich Frucht gebracht, Werke in Christus getan. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt. Haben wir gerade gehört aus dem 1. Johannesbrief von der Susanne. Die Liebe zu den Brüdern. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und jetzt kommt's, was unser Ansporn ist. Vers 5. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Gott hat hier auf der Erde für dich ein Leben im Sieg über die Niederlage der Sünde. Du hast die Kraft von Gott, die Sünde zu besiegen. Du lebst im Sieg über die Sünde. Du lebst im Sieg über dein Fleisch, weil Gott dir Kraft gibt durch seinen innewohnenden Geist. Du kannst das, was dein Fleisch möchte, überwinden. Und deine Hoffnung, angespornt werden wir dabei von der Hoffnung, nicht auf das, was Gott mir morgen schenken wird, mehr Einkommen, mehr Ansehen, mehr Macht, mehr Einfluss. Nein, davon werden wir nicht angespannt, gerade nicht angespannt. Sondern angespannt werden wir von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Das spannt uns an, Geschwister. Wenn wir nicht davon angespannt sind, was Gott für uns im Himmel bereithält, dann sind wir total falsch, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Unser Leben ist nur eine Zurüstung für die Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Das ist alles. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Also im Evangelium geht es nur um eins: die Menschen, die Gott berufen und auserwählt hat, zu erreichen, herauszurufen, aus einer verlorenen Welt herauszurufen und zuzurüsten zu Kindern Gottes, dass sie Christus ähnlich werden. Dass sie Christus ähnlich werden. Und das ist die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium. Und da gibt es nichts anderes. Jetzt kommen wir zum Punkt 2, das Gebet des Apostels. Es ist interessant, was hier der Apostel für die Geschwister dort in der Gemeinde in Kolosse betet. Er betet um ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Nicht um ein Leben, das den Menschen gefällt. Er betet um ein Leben, das Gott gefällt. Ihm wollen wir gefallen. Und da lesen wir im Kolosser Kapitel 1, Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, von ihrem lebendigen Glauben erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir brauchen Gebet füreinander, Geschwister. Wir müssen für uns füreinander beten. Wenn du betest, vergiss deine Geschwister in der Gemeinde nicht. Bete für deine Geschwister, dass Gott sie bewahrt, dass Gott uns Kraft und Weisheit und Einsicht schenkt. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist, der in dir wohnt, alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Wozu? Um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Wir leben doch nicht mehr für uns, Geschwister. Gott hat uns seinen Geist gegeben, neues Leben gegeben. Und dieser Geist möchte nur eines, dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Nicht, wie es unserem Fleisch gefällt, wie es Gott gefällt. Um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene zu erkennen. Weil das wird uns, wenn wir dort wachsen, dann werden wir Christus immer mehr erkennen und im Gleichsein, wie er ist. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Das ist das Leben, das wir führen sollen, sagt Gott. Dass Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, dass er geehrt wird und dass der Vater verherrlicht wird durch unser Leben. Und dass ihm in jeder Hinsicht gefällt, ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Wenn du Gott besser kennenlernen möchtest, dann musst du ein Leben führen, das ihm gefällt. Das steht in Verbindung. Wenn wir ein Leben führen aus der Kraft seines Geistes, werden wir Gott immer mehr erkennen. Die Herrlichkeit, die Majestät und die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft. Also das hängt absolut zusammen. Wenn wir ein Leben führen, das unserem Fleisch gefällt, werden wir von Gott nichts erkennen. Wenn wir ein Leben führen, das Gott gefällt, werden wir ihn immer mehr erkennen. Du wirst immer mehr Einsicht und Erkenntnis. Deine Dimension, deine geistliche Dimension wird exorbitant wachsen. Du wirst Gott erkennen in seiner Herrlichkeit. Und erkennen heißt immer intime Gemeinschaft haben. Und Gott wird durch dich verherrlicht, indem du die Herrlichkeit widerspiegelst, seine Herrlichkeit. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Er wird uns ausrüsten mit Kraft. Vertraue auf Gott. Schau auf ihn. Er gibt dir Kraft. Er gibt dir die ganze Kraft, die du brauchst, damit du in jeder Situation standhaft und geduldig bleiben kannst. Weil Geduld ist schon wieder eine geistliche Frucht. Geduldig. Er gibt dir die Kraft. Wir haben die Kraft nicht. Voller Freude, befreit und erlöst. Es geht weiter mit dem Gebet des Apostels. Kolosser 1,12, freut euch. Freust du dich? Freust du dich? Freust du dich? Freut euch! Freut euch! Und dankt ihm dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, das Recht, das verbriefte Recht hat uns Gott gegeben, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben. Und das ist unsere Hoffnung. Im Himmel ist unser Erbe. Wir sind Erben Christi, Miterben Christi. Wir sind Erben, wir haben das Königreich, das Himmelreich geerbt, Geschwister. Und die Anzahlung ist, dass er uns neues Leben gegeben hat, seinen Geist. Aber unser Erbe wartet im Himmel, das vollständige Erbe. Freut euch und dankt ihm, aber dazu ist natürlich Glaube notwendig. Wenn du das nicht glauben kannst, alles, dann kannst du dich auch nicht freuen. Also hängt diese Freude mit dem Glauben zusammen. Und da haben wir schon wieder die Freude, schon wieder eine geistliche Frucht. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Freude basiert auf einer geistlichen Frucht, die du im Glauben entwickelst. Ohne dem hast du keine Freude. Aber ich sage dir, du kannst so eine Freude haben in jeder Situation. Ganz egal, was passiert. Du freust dich. Weil die Freude ist nicht von den Umständen abhängig. Ob alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst, dann hättest du Freude. Aber davon ist es nicht abhängig. In den Umständen, in den schlimmsten Umständen, kannst du dich freuen, weil Gott dir die Kraft gibt und weil du an das Erbe denkst, das Gott für dich bereithält. Alle irdische Betrübnis ist zeitlich, aber das Erbe ist ewig. Das ist ewig. Wir sind Erben Gottes. Miterben Christi, aber er hält es im Himmel für uns bereit, nicht hier auf dieser Erde. Sei da nicht enttäuscht, mach dir keine Illusionen. Hier ist Training, Charakterschule, Herausforderungen, Betrübnis und trotzdem Freude in all diesen Umständen. Warum? Weil er uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich versetzt hat, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir müssen wissen, Geschwister, die Schrift sagt, dass der Teufel ist der Fürst und der Gott dieser Welt. Weil Adam hat dem Teufel im Sündenfall die Welt übergeben, die Gott Adam gegeben hat. Er hat sie ihm übergeben. Und zum Herrn Jesus sagt der Teufel in der Wüste, führt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, fall nieder und bet mich an, dann gebe ich dir diese Welt. Er ist momentan Besitzer. Eigentümer ist Gott, aber Besitzer ist momentan der Teufel. Er ist Besitzer. Aber, und das ist das Schöne, jetzt hat uns Gott aus dieser Gewaltherrschaft herausgerufen. Und jetzt müssen wir wissen, das Reich der Himmel ist die Enklave Gottes in dieser Welt. In diesem Reich der Himmel sind alle möglichen Fische, gute und faule. Viele Namenschristen, die nicht wirklich an Gott glauben, sind auch da drin. Sind auch da drin. Aber wir haben die Kraft Gottes. Wir haben die Freude. Wir freuen uns, dass wir aus dieser Gewalt und Herrschaft der Finsternis herausgerufen sind. Wir stehen nicht mehr unter der Gewalt der Finsternis. Wir stehen unter der Gewalt des Lichtes. Vom Himmel her regiert der Herr über die wahren Gläubigen. Die anderen werden verführt und zugerüstet zur Hure Babylon. Das lesen wir in der Offenbarung sehr, sehr deutlich. Und diese ganze ökumenische Bewegung, die jetzt passiert, ja, wir haben eh alle den gleichen Gott. Ob Moslem oder Hindu, ja, ganz egal, wir haben eh den gleichen Gott. Ja, das muss passieren, das ist so. Aber wir dürfen uns da nicht verführen lassen, Geschwister. Die wahren Gläubigen haben nur einen Gott, den Gott der Bibel. Die wahren Gläubigen haben nur einen Erlöser, den Heiland, der für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen ist. Alle anderen kennen den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wir haben einen, der der Weg ist. Nicht welche. Wir rennen niemanden nach, der den Weg kennt. Wir haben den, der der Weg ist. Ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Über uns regiert nicht mehr der Teufel, sondern Jesus Christus. Auch wenn alle Welt meint, sie wäre humanistisch, gut Mensch, weder der Teufel noch Gott hätte hier einen Anspruch. Nein, die Schrift sagt uns ganz klar, entweder ist Luzifer dein geistlicher Herr, du bist geistlich, nicht in neutralem Raum. oder Jesus Christus ist dein geistlicher Herr. Dazwischen drin gibt es keinen Freiraum. Aus der Gewalt der Finsternis hat uns der Herr Jesus befreit und hat uns versetzt in das Reich, in dem sein geliebter Sohn regiert, der Sohn des Vaters. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Wir sind erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Verstehen wir, der Teufel hat keine Anrechte mehr an uns, weil wir nicht mehr in der Sünde leben. Und wenn wir Sünde tun und bekennen sie, das ist es treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Ich habe dem Adnan geschrieben, er muss diese Sünde bekennen, dass er uns im Stich gelassen hat. Er hat sie bekannt und ich habe ihm Vergebung ausgesprochen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich dir das Geistliche gut anvertrauen, die Botschaft für heute. Wenn er eine Buße tut, kann ihm doch das Geistliche, wir tun doch nicht die Perlen vor die Säue schmeißen. Muss er schon Buße tun, umkehren. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Weil wenn du sündigst, machst du die Tür auf und der Teufel hat sofort das Montiereisen drin. Wenn du Buße tust und deine Sünde bekennst, kannst du die Tür wieder schließen, muss der Teufel das Montiereisen nehmen, zurückziehen. Du kannst die Tür zumachen, die Tür zu deinem Herzen, wo nur Gott wohnt. Ich habe gebetet als Kind, ich bin klein, mein Herz ist klein, darf niemand hinein als du, mein liebes Jesulein. Und so soll es bleiben, dass nur Jesus in unserem Herzen wohnen darf. Durch ihn, Jesus Christus, bist du erlöst. Du musst nicht mehr sündigen. Gott gibt dir die Kraft, die Sünde zu überwinden und Freude zu haben und Gott immer mehr und mehr zu erkennen. Die Majestät Christi, der nächste Punkt. Die Majestät Christi. Bei all dieser Liebe, die der Vater zu uns hat, die der Herr Jesus Christus zu uns hat, wir dürfen eines nicht vergessen. Gott verdient Ehrfurcht. Wir müssen uns nicht fürchten vor Gott, aber wir dürfen ihn auch nicht als Kumpel sehen. Er ist nicht unser Kumpel. Gott und Jesus Christus, durch den er alles geschaffen hat, er ist unser Schöpfer, er ist unser Erlöser, unser Heiland. Wir dürfen auch Ehrfurcht vor seiner Majestät haben. Das ist wichtig, Geschwister, dass wir hier nicht in eine falsche Beziehung kommen zum Vater und zum Herrn Jesus. Ehrfurcht vor Gott. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Wenn du Weisheit möchtest, hab Ehrfurcht vor Gott, vor seiner Majestät. Ja, Vater, wir beten dich an in deiner Majestät. Und wir sind überwältigt von deiner Liebe, dass wir deine Kinder sein dürfen. Abba, Vater, was für eine Gnade. Christus, er ist der sichtbare Gott. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Aber Gott ist in Christus Mensch geworden. Er ist der sichtbare Gott. Wer mich sieht, sagt der Herr, sieht den Vater. Der Thomas sagt zum Herrn Jesus, zeige uns den Vater und es ist uns genug. Und der Herr Jesus sagt, Thomas, wie sagst du, zeige mir den Vater? Wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist der sichtbare Gott. Jesus Christus ist der sichtbare Gott. Kolosser 1,15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Schau mal her, dieses Wort der Erstgeborene, es geht vielleicht so unter. Gott hat am Anfang einen eingeborenen Sohn. Aber nachdem er sein Opfer dargebracht hat, gestorben ist für uns und auferstanden ist, ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Was für eine Gnade, dass Christus nicht mehr der Eingeborene ist, sondern der Erstgeborene. Und du bist mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Jetzt bist du der Zweit-, Dritt-, Viertgeborene. Du bist ein Bruder von Jesus Christus, der über der gesamten Schöpfung steht. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und jetzt ist was Herrliches im Plan Gottes. Jetzt bereitet er seinem Sohn eine Braut zu, einen Leib. Er ist das Haupt, sagt die Schrift, Und wir sind der Leib Christi. Und durch die Taufe im Heiligen Geist sind wir in den Leib Christi hineingetauft. Wir sind Glied am Leib Christi. Wir sind Kinder Gottes, nicht mehr Volk Gottes, Kinder Gottes. Wir sind Glieder am Leib Christi. Der Leib ist auf der Erde, das Haupt ist im Himmel. Und eines Tages wird er uns abholen und in das Haus des Vaters holen. Und dann ist der Bräutigam und die Braut vereint im Himmel. Und dann bricht das Zorngericht Gottes los über diese verdorbene Erde. Denn, und jetzt schauen wir her, durch ihn, durch Jesus Christus, durch die Majestät Christi, durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Gott hat alles geschaffen durch das Wort und Christus ist das Wort. Und das Wort wurde Fleisch, sagt der Apostel Johannes. Durch ihn wurde alles erschaffen, durch Christus ist alles erschaffen, was im Himmel, auf der Erde ist, das Sichtbare, Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, durch Christus. Und hat in ihm sein Ziel. Ganz zum Schluss muss alles zu ihm hin und zum Vater hin sich entwickeln. So viel Bemühungen der Teufel auch hat, so viel er den Menschen auch verführen kann, ganz zum Schluss wird Gott alles in ihm vereinigen. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Aber da müssen wir aufpassen. Das heißt nicht Allversöhnung. Die einen zum ewigen Gericht und die anderen zum ewigen Leben. Da müssen wir schon unterscheiden. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Interessant ist, dass die Schrift sagt, Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und plötzlich lesen wir in der Heiligen Schrift, im Anfang war das Wort. Also gibt es einen Anfang, wo Gott nicht für sich war, sondern wo er etwas geschaffen hat. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und Christus ist das Wort. Im Anfang hat Gott das Wort geschaffen, seinen eingeborenen Sohn. Und durch ihn hat er alles erschaffen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Da war er unser Eingeborene, wo er Mensch wurde, nach der Auferstehung der Erstgeborene. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn und zu ihm hin auch. Alles besteht durch ihn. Dass dieser Stuhl da steht, ist nur, weil Gott durch sein Wort diesen Stuhl erhält. Wenn Gott sein Wort zurücknimmt, fällt alles zusammen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die ganze Erde, wenn man den atomaren Zwischenraum wegnehme, hätte das ganze Universum in einem Fingerhut Platz. Da kann man nur staunen. Wir gehen weiter mit dem sichtbaren Gott, mit seiner Majestät. Im Vers 18, Kolosser 1 lesen wir, und er ist, und jetzt kommt das Schöne, das Haupt der Gemeinde. Er ist unser Haupt. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Aber nicht den einzigen, das ist das Schöne, den ersten Platz. Aber nicht den einzigen. Er ist der Erstgeborene und wir sind die Nachgeborenen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. In ihm, und jetzt müssen wir wieder unterscheiden, für unsere Zeit der Gnade, seit Pfingsten, in ihm zu wohnen. Das heißt, Gott wohnt in der Gemeinde, in der Versammlung, weil wir sind der Leib Christi, weil Jesus ist das Haupt und der Leib ist auf Erden, noch. Gott wohnt in seiner ganzen Fülle im Leib Christi. Und das sind wir, die Versammlung, die Gemeinde. Gott wohnt in uns. Wir sind der Tempel Gottes und jeder einzelne von uns auch. Aber hier, insbesondere in der Versammlung, ist Gott in seiner ganzen Fülle präsent. Du gehst nicht hierher, um eine Veranstaltung zu besuchen. Du bist hier, weil du zum Leib Christi gehört, weil Gott in seiner ganzen Fülle hier wohnt. Und das ist die Sehnsucht Gottes, in uns und durch uns zu leben. Das war von Anfang an sein Wille. Mit der ganzen Fülle seines Wesens hat Gott beschlossen, in ihm zu wohnen. Und weil wir zum Leib Christi gehören, zum Christus gehören, wohnt Gott in uns. Wohnt Gott in uns. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, ja, für denjenigen, der es im Glauben annimmt, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Wir müssen wissen, hier ist der heilige Gott, der den Menschen schafft und der ihm auf Augenhöhe begegnet im Garten Eden. Und jetzt kommt eine dritte Person, der Teufel, und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, lügt den Menschen an, so wie bis heute. Seine Methode hat er nicht geändert. Und der Mensch glaubt dem Versucher mehr als seinem Schöpfer. Und jetzt musste Gott den sündigen Menschen aus seiner heiligen Gegenwart vertreiben, weil er wäre sofort maustot umgefallen, der Mensch. Er hätte nicht existieren können. Und Gott stellt Engel mit flammenden Schwertern vor den Eingang des Paradieses, damit der Mensch nicht mehr in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann, weil er wäre sofort vernichtet von der Heiligkeit Gottes, weil vor Gott die Sünde nicht bestehen kann. Aber jetzt hat Gott die Sünde in seinem Sohn am Kreuz getilgt. Der Schuldschein ist getilgt, er ist ans Kreuz geheftet. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott, diejenigen, die das Gnadengeschenk annehmen. Du hast Frieden mit Gott. Gott hat Frieden mit dir. Hat Gott Frieden geschaffen in seinem Sohn. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und im Himmel ist. Kolosser 1, 21, auch ihr seid darin eingeschlossen. Du bist eingeschlossen in diese Versöhnung. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Also die Frucht war das Böse. Und heute ist eine andere Frucht, die sich entwickelt. Eine andere Frucht. Eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Darum sagt der Herr Jesus, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Er wird abgehauen, ins Feuer geworfen. Und ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Das geht gar nicht. Kann denn aus einer Quelle bitteres und süßes Wasser zugleich kommen? Nein, das geht nicht. Und wenn du merkst, der Geist Gottes bestätigt dir, dort von dieser Person oder von dieser Organisation, da kommt Lüge. Ja, du sagst, ja, aber die sagen auch so viel Richtiges. Aus einer Quelle kann nicht zugleich bitteres und süßes Wasser kommen. Geh nicht dorthin, weil er wird dich vergiften. Weil die Strategie des Teufels ist, dass er 80% Wahrheit verkündigen lässt und 20% tödliches Gift. Es kann aus einer Quelle nicht zugleich bitteres und süßes Wasser fließen. Wenn dort Lüge eingebaut wird, in das Wort Gottes verpackt wird, so wie man die Ratte mit Fleisch und mit Strychnin eingebaut vergiftet, so vergiftet dich dieses Gift. Geh nicht dorthin, grüße nicht einmal. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Alles keine neuen Dinge, Geschwister. Wir sind hier kein Wissenszentrum. Hier gibt es Geist und Leben. Hier wird das Wort Gottes ausgeteilt. Und es ist immer wieder das Gleiche. Wir erfinden nichts Neues. Wir können nur das gleiche Wort Gottes nehmen. Aber es ist Geist und Leben. Hier wird Leben ausgeteilt. Hier wird Geist ausgeteilt. Nicht neue Erkenntnis. Wir brauchen keine Propheten mehr, die neue Offenbarungen uns verkündigen. Wir haben alle Offenbarungen. Wort Gottes. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Gott hat die Sünde im Fleisch verdammt. Und der Sohn Gottes hat die Sünde ausgetilgt. Und jeder, der das im Glauben für sich annimmt, ist frei. Hat Frieden mit Gott. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, schau mal her, da haben wir es wieder, Charakterschule. Er möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und wenn wir in der Schrift lesen, dass uns der Eingang ins Heiligtum reichlich gewährt wird, was bedeutet das? Es geht um Lohn. Reichlich gewährt, da meint der Apostel den Lohn, den du empfangen wirst für ewig. Der Herr Jesus lässt uns einmal ganz kurz das Geheimnis aufblinken im Lukas-Evangelium. Und er sagt, dich werde ich über 5 Städte setzen, dich über 3 und dich über 1. Verstehen wir? Es geht um ewigen Lohn. Wie treu warst du mit dem Wenigen, das Gott dir anvertraut hat? Kann er dich über vieles setzen? Warst du treu mit dem? Und da geht es um ewigen Lohn. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Warum? Weil der Teufel ist der Ankläger, der Verkläger der Brüder. Er tritt vor, er hat Zutritt zum Thron Gottes, heute noch. Aber wir sehen in der Offenbarung, wo ihn Gott aus dem Himmel schmeißt. Und er verklagt uns. Aber Gott erlaubt ihm keine Anklage mehr gegen uns, wenn wir Buße tun, wenn wir gesündigt haben. Dann kann der Teufel uns nicht mehr verklagen. Lies mal Hiob. Dann wirst du diese Stelle sehr gut verstehen. Was ist die Voraussetzung? Kolosser 1,23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Sehen wir das? Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Alles geht über den Glauben. Und Menschen, die den Glauben von Gott nicht haben, das ist eine Gnadengabe. Die können das nicht glauben, dass unser Erbe im Himmel ist. Die können nicht glauben, dass wir in der Ewigkeit die Herrlichkeit haben. Weil sie das nicht glauben können, möchten sie jetzt leben mit allen Sinnen. Und sind in ihrer Gier, das Leben zu genießen, unersättlich, sagt die Schrift. Weil sie es nicht glauben können, dass Gott das Erbe bereithält im Himmel. Wenn du glauben kannst, dass dein Erbe im Himmel vorbereitet und aufbewahrt ist von Gott, dann bist du unerschütterlich. Bist du unerschütterlich, dann kann dich nichts erschüttern, egal was kommt. Du bist unerschütterlich. Warum? Weil du dein Haus auf Fels gebaut hast. Weil dein Glaube Werke hat, weil du nach dem Glauben handelst. Morgen, Montag, in jeder Sekunde, in jeder Entscheidung, du glaubst, dass Gottes Wort wahr ist. Nicht am Sonntag, nur auch, aber nicht nur. Aber am Montag, wenn die Herausforderungen kommen, du glaubst, dass das Wort Gottes wirklich wahr ist. Und du handelst im Glauben. Und jetzt gründest du dein Leben auf Fels, unerschütterlich. Auf das Fundament des Glaubens gründen und euch durch nichts. Und jetzt kommt es von der Hoffnung. Hoffnung ist was Zukünftiges. Hoffnung, die sich erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Hoffnung, wer hofft auf das, was er hat, sagt er, sagt die Schrift. Hoffnung ist was Zukünftiges. Und durch das Fundament des Glaubens haben wir eine lebendige Hoffnung, dass das Wort Gottes stimmt, dass Gott sein Erbe für uns im Himmel bereithält, auf ewig. Was ist unser Leben? Ein Rauch seid ihr, sagt die Schrift. Zack, ist es vorbei und dann kommt die Ewigkeit. Und was hast du dann? Die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Gott gibt uns heute wieder richtig Hoffnung durch das Wort der Wahrheit. Da kann wahr Hoffnung in uns entstehen, durch das Fundament des Glaubens. Aber was ist unsere Hoffnung? Ich habe es schon gerade vorher weggenommen. Ich habe es schon erklärt, um dich nicht zu sehr auf die Folter zu spannen, lieber Bruder, liebe Schwester. Was ist unsere Hoffnung? Wir wollen es nochmal ganz klar machen. Viele hoffen auf das, wonach alle Welt strebt. Sie sind irdisch gesinnt. Ihr Gott ist ihr Bauch, sagte Paulus. Sie sind irdisch gesinnt und hoffen auf ein möglichst angenehmes irdisches Leben voller irdischem Segen und Wohlergehen hier. Gott, du musst liefern, ich bin jetzt ein Kind Gottes, liefere bitte. Größeres Auto, mehr Einkommen, schönere Wohnung, intelligentere Kinder, hübschere Frau. Was ist unsere Hoffnung? Ein Geheimnis. Unsere Hoffnung ist ein Geheimnis. Unsere Hoffnung ist ein Geheimnis. Diese Hoffnung erschließt sich nicht jedem Hinz und Kunz. Diese Hoffnung ist ein Geheimnis. Jetzt wollen wir das Geheimnis lüften. Micky, sollen wir das Geheimnis lüften? Hm? Möchtest du dieses Geheimnis wissen, Micky? Ja, die Hoffnung, das Geheimnis der Hoffnung. Hm? Er ist noch ein bisschen müde heute, der Micky. Ein bisschen müde. Kolosser 1, 26. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hält. Gott hat es verborgen gehalten über die Jahrtausende. Im Alten Testament hat Gott dieses Geheimnis nicht offenbart. In den Evangelien übrigens auch nicht. In der Apostelgeschichte übrigens auch nicht. Wo dann? In der Lehre Jesu Christi, in den Briefen der Apostel. Dort wird das Geheimnis entfaltet vom Geist Gottes. Erst in den Briefen. Deswegen ist die ganze Schrift für uns nützlich. Bitte nicht falsch verstehen. Aber dieses Geheimnis erkennen wir nur in der Lehre Christi, das heißt in den Briefen der Apostel. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, kein Lehrbuch. Die Evangelien, das müssen wir wissen, auf welchem Boden ist das Evangelium gestanden? Jesus Christus ist als Messias zunächst gekommen. Nur zum Volk Israel, sagt er, ist er gesandt. Nachdem ihn das irdische Volk verworfen hat, hat Gott seinen Plan entfaltet. Das Geheimnis der Hoffnung entfaltet. Und jetzt wissen wir es. Wir dürfen es wissen. Und die Engel möchten es auch erfahren. Wie erfahren die Engel das? Indem sie hier anwesend sind. Indem Gott durch seinen Geist, durch dich und mich, dieses Geheimnis ausrollt. Ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker, und du bist ein nichtjüdisches Volk, dieses Geheimnis umfließt, welchen Reichtum. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Hoffnung ist, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Christus haben wir eine feste Hoffnung, dass wir ihm eines Tages gleich sein werden und dass wir mit ihm das Erbe Gottes teilen dürfen. Das ganze Universum ist das Erbe. Auf ewig. Der neue Himmel, den Gott schaffen wird, die neue Erde, das ist unser Erbe. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir verkündigen keine Theologie, wir verkündigen eine Person, eine Majestät. Ihn, Christus, verkündigen wir. Ihn verkündigen wir, Christus verkündigen wir, weil er ist die Hoffnung in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und schau mal, was er schreibt. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wo finden wir die Lehre Christi? In den Apostelbriefen. Nicht im Alten Testament, nicht im tausendjährigen Reich. In den Briefen der Apostel ist die Lehre Christi enthalten und die Lehre Christi betrifft unser Leben vom Pfingsten bis zur Entrückung. Und dort müssen wir dieses Geheimnis ergründen, Geschwister, nicht in der Apostelgeschichte, nicht in den Evangelien. Warum nicht in den Evangelien? Jesus Christus sagt, vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Hätte Jesus Christus beim Abendmahl denen gesagt, dass die Heiden einmal Anteil haben werden am Volk Gottes, die wären ausgeflippt, die wären davongerannt. Das wäre unmöglich gewesen für die. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und dann sagt er, wenn der Heilige Geist der Vater senden wird, in meinem Namen, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und der Heilige Geist hat die Apostel und Propheten in die ganze Wahrheit geleitet. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und so haben wir das Geheimnis für uns in den Briefen der Apostel, in der Lehre Christi. In Christus verkündigen wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Wir haben keine Weisheit. Aber Gott hat uns diese Weisheit gegeben. denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Geschwister, was für eine Offenbarung. Ist da irgendwas dabei, was man nicht begreifen könnte und nicht verstehen könnte? Nein. Nein. Gott schließt es uns auf. Aber wir brauchen den Geist Gottes. Jetzt geht es zum Kampf, der vorletzte Punkt, der Kampf. Für alle anvertrauten Geschwister, dir ist ein Kampf, steht ein Kampf bevor, jeden Tag, morgen 7.30 Uhr oder 7 Uhr geht es los mit dem Kampf. Kolosser 1, 29, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft. Vertraue auf die Kraft, die Gott dir gibt. Kämpfe einen Kampf des Glaubens. Diese Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Und je mehr wir ein Leben führen, das Gott wohlgefällt, umso mehr werden wir Erkenntnis von Gott bekommen. Umso mehr wird Gott in uns sein. Umso mehr Kraft werden wir bekommen. Umso mehr kann Gott uns anvertrauen, geistlich auch. Strebe danach. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann, wenn ihr in Liebe zusammenhaltet, dann, Susanne, und dafür war das eine super Einleitung, was du uns gelesen hast, wir haben Lobpreis, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Schau mal, es geht um Erkenntnis, mehr von Gott, mehr von dir, Herr. Du bist mein Atem, Herr, ich möchte mehr von dir. Eine umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis, ihn zu erkennen. Der Apostel Paulus sagt, ihn möchte ich erkennen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, um an seinem Tod Anteil zu haben. Und was meint er? Dass sein altes, sündiges Fleisch wirklich mit Christus am Kreuz stirbt und dass er das neue Leben aus der Kraft Gottes lebt. Und du hast die Möglichkeit, lebe aus der Kraft Gottes ein göttliches Leben, kein irdisches Leben mehr. Du bist in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Du hast die Kraft Gottes, du bist ein Kind Gottes. Für alle anvertrauten Geschwister kämpfte der Apostel. Kolosser 2, 3. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Je mehr wir Christus erkennen, je mehr Christus in uns und durch uns lebt, umso mehr Schätze der Weisheit und Erkenntnis haben wir. Das sind die wahren Schätze für die Ewigkeit. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einem falschen Weg führt. Es gibt schon... Der Teufel tritt auf als Engel des Lichtes durch Verkündiger seines Evangeliums. Aber das ist ein anderes Evangelium. Mit kluger Überredungskunst und das Fleisch hört es so gern. Ja, du wirst ganze Stadien füllen mit dem, was Gott dir tut. Du wirst Wunder tun, dass die ganze Welt staunt. Ja, das ist schöner als wie in Grafing, wo es immer um Buße geht und dass ich ans Kreuz muss. Das ist doch viel schöner, geh doch dorthin, wo ich Wunder tun kann und Stadien füllen kann. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Je mehr dieser Glaube in uns wächst, umso mehr werden wir Christus erkennen, umso mehr wird Gott durch Christus in uns wohnen und durch uns wirken. Umso mehr wirst du ein göttliches Leben führen, wirst ein Licht sein. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt. Der Glaube kommt aus der Botschaft, nicht durch Zeichen und Wunder. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Ja, dort höre ich aber, wer Jesus nachfolgt, tut Zeichen und Wunder und füllt Stadien. Aber wer dem wahren Jesus nachfolgt, der muss sich selbst verleugnen. Du lebst nicht mehr. Christus lebt in dir und durch dich. Du hast dein altes Leben ans Kreuz gebracht. Darum richtet euer ganzes Verhalten an ihm aus. Apostel Johannes sagt, wer sagt, dass er zu ihm gehört, soll auch so leben, wie er gelebt hat. Und jetzt kommt eine doppelte Warnung vor Philosophie und Betrug. Pass genau auf jetzt. Kolosser 2,8, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Haben wir gerade drüber gesprochen. Philosophie, Theologie, ja, Bibelkritik, liberalen Theologen, ja, das kannst du nicht wörtlich nehmen, das ist nur Synonym, Jungfrauengeburt und all das und die Auferstehung, das ist ein Schmarrn, das kannst du nur bildlich nehmen, das darfst du nicht wörtlich nehmen. Nein, das ist Philosophie und leerer Betrug. Nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Pass auf. Galater 4,3, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Du kannst dich versklaven lassen durch diese Lügen. Prüfe aber alles, ob das im Wort Gottes steht, ob das übereinstimmt. Wenn es nicht im Wort Gottes steht, schmeiß es weg. Leerer Betrug. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Wenn du in den Leib Christi hineingetauft wirst, bei der neuen Geburt kriegst du das ganze Erlösungspaket von Gott. Keine stufenweise Erlösung. Das ganze Erlösungspaket. Dein Herz wird gereinigt durch das Wort Gottes. Gott kann dich versiegeln mit dem Heiligen Geist, weil du jetzt ein reines Herz hast. Und jetzt hast du den Heiligen Geist. Und jetzt bist du durch diese Taufe im Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Es gibt nur eine Taufe, sagt der Paulus. Ja, in der Apostelgeschichte hat er noch getauft, in der Lehre Christi plötzlich. Sagt er, Jesus Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Ist interessant. Sondern das Wort Gottes zu verkündigen. Ich habe niemanden getauft außer dem und dem und dem. Also niemand kann sagen, ich habe mir Nachfolger getauft. Ja. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft habt, Johannes sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Taufe im Heiligen Geist ist die entscheidende. Da ist nicht Jude noch Grieche, Gott macht jetzt keinen Unterschied mehr. Er sagt, jetzt gibt es nur noch eines. Es gibt nur noch drei Gruppen für mich in diesem Universum. Nationen, Juden und Christen. Was anderes gibt es nicht mehr. Nationen, Juden und Christen. Leib Christi. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau, nur noch Preuße und Bayer. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Der Paulus meint im Römerbrief, den geistlichen Nachkommen Abrahams, Christus. Und der bist du und ich. Und in ihm sind wir Erben der Verheißung. So, der letzte Punkt, unsere Vollkommenheit in ihm. Der Gläubige wird an der Herrlichkeit Christi teilhaben. Der Gläubige, der wahre Gläubige, nicht der Verführte. Kolosser 3,1, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Wonach ist dein Sinn? Strebst du nach der himmlischen Heimat oder möchtest du dir das hier bequem machen? Hier. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Prüfe deine Gedanken. Worauf richtest du deine Gedanken? Richtest du die aus auf das, was im Himmel ist? Oder bist du irdisch gesinnt wie alle Welt? Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben, und jetzt hör genau zu, euer neues Leben ist ein Leben mit Christus. Ohne Christus gibt es kein neues Leben. Es ist ein altes, elendes Leben, ein verlorenes Leben. Ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Die können es nicht erkennen. Weil wir haben eine unsichtbare Anzahlung auf unser Erbe, den Geist Gottes in uns. Aber unser vollständiges Erbe wartet im Himmel und es ist den Blicken der Menschen verborgen. Sie sagen, das sind Spinner, die glauben an was, was man nicht sehen kann. Genau, genau, genau. Dafür ist nämlich Glaube notwendig. Doch wenn Christus, und jetzt schau her, wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, und da schließt sich jetzt der Kreis von dem, was die Susanne uns gelesen hat. Wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Erst dann. Heute wird es nicht sichtbar. Erst dann, wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit. Wie wir leben sollen. Kolosser 3,12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ohne Liebe hilft auch die Einheit im Heiligen Geist nicht, weil ohne Liebe ist die gar nicht möglich. Weil Liebe ist die erste Frucht des Geistes. Wenn wir Einheit haben im Heiligen Geist, dann wird die Liebe das Band sein, das uns verbindet. Der Liebe, sie ist das Band, das auch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Amen. 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 Ja. Vater im Himmel, danke für dieses herrliche Wort. Hast du gemerkt, wir haben einfach nur zwei Kapitel aus einem Buch der Bibel gelesen, nichts anderes. Und uns ein bisschen Zeit genommen und ein bisschen Verständnis aufgebracht. Nur zwei Kapitel, Kolosser 1 und 2 und einen Vers noch aus dem Kolosser 3. Drei Verse noch. Aber ansonsten, wie herrlich, wie reich ist das Wort Gottes, Geschwister. Wir müssen es nur wirklich betend lesen, studieren, nicht einfach konsumieren, wie einen Roman lesen. Wir müssen es betend studieren. Und dann werden uns diese Nuggets, diese Goldbarren im Wort Gottes offenbar. Amen. Jetzt bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die im Internet jetzt zugeschaut haben oder später die Aufzeichnung noch anschauen. Adnan, Servus, habt noch schöne Zeit auf Island, Reykjavik in der blauen Lagune mit dieser komischen Creme und werden nicht zu schön. Nicht, dass wir die nicht mehr erkennen und gar nicht mehr hier reinlassen. Ja? Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.